Wir sind auf der Zielgeraden, glaube ich, kann man so sagen. Wir wollen spätestens 14.15 Uhr die Veranstaltung beschließen und haben bis dahin noch eine halbe Stunde Zeit und möchten ganz gerne auch mit Ihnen ins Gespräch kommen nochmal und eine Schlussrunde hier mit unserer Bilanz Ihnen präsentieren. Uns wäre daran gelegen, dass Sie, wenn Sie aus den Foren jetzt hier wieder zurückgekommen sind, uns ein bisschen darüber berichten, was bei Ihnen, was Sie mit nach Hause nehmen aus der Veranstaltung und aus den Foren, aus den Einzelnen. Ich weiß, dass Ursula Welter ein Forum moderiert hat.
Ich war dabei.
Wunderbar, dann komme ich mal um die Ecke.
Moderiert hat meine Kollegin Anne Reit. Ich habe im Publikum gesessen und kann Ihnen ein paar Stichworte mit auf den Weg geben, die eine Rolle gespielt haben. Wir hatten Wissenschaftler und Praktiker und es ging uns um die Propaganda des Terrors, also um die Methoden, die nicht zuletzt die Dschihadisten des IS anwenden, um nicht zuletzt junge Leute zu verführen. Wir haben also über die Mechanismen dieser Propaganda gesprochen, über die Wirkung von Bildern, von Musikclips, von der Verführung insgesamt im Netz. Die zentralen Punkte waren, dass wir eben dieses Sinnangebot, das da jungen Leuten zur Verfügung gestellt wird, aufgeblättert haben in einer wirklich sehr spannenden Debatte. Wir haben die soziale Erzählung gesehen, mit der der IS punktet. Also da sind auf der einen Seite die propagandastrenge Gewaltfantasien, denen sich junge Leute hingezogen fühlen. Wir haben die ideologischen Ansätze besprochen. Wir haben über das Gruppengefühl, das eben auch wirkt und junge Leute dazu bringt, dass sie sich dann radikalisieren, besprochen. Und nicht zuletzt Kleinkriminelle, wie wir es auch in Frankreich gesehen haben, die sozusagen, oder auch in Belgien bei den Attentaten, die sich sozusagen aufgehoben fühlen, weil sie dann im Namen des IS das weitermachen können, was sie vorher gemacht haben und nicht mehr in Anführungsstrichen verteufelt werden, sondern dann plötzlich sich zu einer Gruppe zugehörig fühlen, die im Namen Gottes etwas Besseres tut. Das alles in Anführungsstrichen. Interessant auch, dass wir von der Kollegin aus Utrecht gehört haben, dass nicht zuletzt junge Mädchen sich inzwischen radikalisieren und junge Männer dazu treiben, sich dem IS anzuschließen, dass also keineswegs mehr die jungen Mädchen oder die jungen Frauen oder die Frauen insgesamt nur in der Opferrolle sind, sondern tatsächlich auch mittreiben. Das scheint mir ein Aspekt, den wir auch in unserer Berichterstattung noch unterbelichten. Wir haben am Schluss dann natürlich, um nach vorne zu schauen, wissen wollen, was kann man tun, was wird getan, was wirkt auch. Wir waren uns einig, dass Gegenpropaganda des Staates nicht hilft, dass es also nicht reicht, Filme à la IS nur mit der Gegenbotschaft ins Netz zu werfen, sondern dass es viele Punkte braucht. Es braucht die Medienkunde, also das frühere Ansetzen, zu den Jugendlichen zu erklären, wie sie mit der Propaganda umgehen, der sie natürlich alle begegnen. Dass es um die Festigung der demokratischen Grundwerte geht, das klingt allgemein, ist aber keineswegs so simpel, wie es zunächst klingt. Und dann auch ein Schlusssatz, den ich bemerkenswert fand, dass es natürlich auch für die Jugend, nicht zuletzt mit Migrationshintergrund, darum geht, sie mit unserer Gesellschaft zu versöhnen, denn Jugendliche, die sich angenommen fühlen, die radikalisieren sich nicht. Das so im Wesentlichen die Punkte.
Danke, Ursula Welter. Wer hat noch ein paar Stichpunkte für uns aus einem anderen Forum für uns alle, die wir natürlich nicht überall sein können? Nur Mut, Freiwillige vor. Dann versuche ich es einmal anders. Das würde mich persönlich sehr interessieren und ich glaube auch alle anderen, die hier mit der Organisation dieser Veranstaltung betraut waren seit vielen, vielen Wochen. Ich würde Sie gern fragen, was Sie mit nach Hause nehmen. Gibt es so einen Satz oder eine Idee, einen Gedanken, den Sie mit nach Hause tragen, der Sie besonders beschäftigt hat? Also ich kann Ihnen meinen sagen. Ich fand das ganz interessant, dass man Konservative in einem Gehirnscanner erkennen kann. Also das war für mich eine spannende Erkenntnis. Ich gehe jetzt mal rum, er traut sich. Ja.
Heute Morgen war ein Vortrag.
Ja, also vielen Dank nochmal für dieses tolle Panel. Also ich bin Künstlerin, aber ich komme hier natürlich als Bürgerin her. Also ich kenne das ja sonst nicht und ich nehme mit. Also ich fand diesen Vortrag von der über die Hirnforschung auch sehr interessant. Allerdings erinnert mich das auch daran, dass man immer sagt, dass es immer so Phasen gibt. Also gerade wo die Hirnforschung sehr aktuell wird, dass man ja auch in den 60er Jahren gab man zum Beispiel ganz stark Schwerpunkt auf das, auf den Einfluss des sozialen Umfelds und die Erziehung. Und dann später kam raus, nee, wir haben die Prägung genetisch gelegt. Die Hirnforschung sagte, jetzt sind die Gene ganz wichtig, alles liegt an den Genen. Also, und deswegen auch eine Warnung, dass jetzt, finde ich, so stark jetzt auf diese Scannerei zu sehen. Also ich finde es zwar interessant, aber ich glaube, dass im Grunde ist es jetzt nicht, finde ich nicht so wichtig, dass man so jetzt sich so nach unten stuft und versucht, alles in Framings zu machen, um die Massen zu erreichen, die halt jetzt durch das Internet auch alle da sind und sichtbar werden. Also die Leute, die halt früher, was ich auch mitnehme hier, die also durch, was weiß ich jetzt zum Beispiel AfD oder Populisten, sind ja auch jetzt, kriegen ja jetzt auch ein großes Forum durch das Internet und finden sich durch das Internet. Und jetzt, sich jetzt alles so runterzuschrauben, damit alle erreichbar sind, sondern ich finde im Gegenteil, was ich mitnehme, ist mehr in die Bildung zu stecken. Das würde ich also gerne nochmal in den Raum werfen. Das also, dass man wirklich auch in den Schulen, stelle ich ja fest, dass die gesellschaftspolitischen Themen immer mehr an den Rand gedrängt werden, also in den Gymnasien ist es so, dass der Unterschicht in der Unterricht in Sozialkunde und Geschichte gerade immer mehr zusammengerutscht und dass es nur noch um Sprachenlernen und Naturwissenschaften geht. Ne? Da muss man halt auch mal drauf achten, dass wirklich den Überblick, dass Kinder und Jugendliche halt lernen, wirklich Texte zu erfassen erstmal, ohne sich selbst sofort in den Vordergrund zu bringen. Erstmal, also ich weiß noch, im Gymnasium, im Deutschunterricht ging es darum, einen Text zu lesen und den erstmal zu erfassen. Was steht drin? Punkt.
Mit Blick auf die Uhr, langen, ich würde das Mikro gerne ein bisschen wandern lassen.
Und dann erst die emotionalen Gründe zu bringen. Also Bildung.
Das
nehme ich als Punkt. Entschuldigen Sie, dass ich so lange...
Nein, gar kein Thema. Wer will noch? Wer traut sich? Der Satz der Tagung. Oder die Sätze, meinetwegen. Auch so, das fasst mich jemand an. Das war das Mikro.
Letzte Reihe oben.
Ah ja. Moment. Ja. Mit Bitte um...
Vielen Dank. Ja, klar. Adrian Tetz vom Zentrum Informationsarbeit Bundeswehr. Also die Schlussfolgerung mit den Konservativen im Gehirnscanner fand ich jetzt etwas journalistisch, aber den Gedanken der Neuroaufklärung, den finde ich sehr sinnvoll.
Hat sie genau so gesagt?
Ja.
Hat es mitgeschrieben?
Kann man so zitieren, aber ist, glaube ich, eine stark vereinfachende Schlussfolgerung. Mhm. Jedenfalls den Gedanken, im Netz in einer anderen Form Aufklärung betreiben zu können, in der digitalen Mediengesellschaft und auch den Schrecken davor zu verlieren, vielleicht vor der einen oder anderen Begleiterscheinung, die im Augenblick damit einhergeht, den finde ich sehr spannend und den würde ich auch gerne auf künftigen Konferenzen in diesem Hause, für die ich mich sehr bedanke, weiterverfolgen.
So, jetzt lege ich mal Zahn zu. Dankeschön, danke. Ich habe hier vorne noch eine Hand gesehen, zwei.
Ja, guten Tag. Was ich von gestern vor allem mitnehme, ist die Sache, dass es ein ziemlich immer wiederkehrendes, ich nenne es jetzt mal ganz salopp, Russland-Bashing hier aufgetreten ist. Also Russland wird hier anscheinend in den Mainstream-Medien, für mich ist das hier eine Mainstream-Veranstaltung, doch als ganz großen Feind gesehen. Und es wird aber keine Thesen aufgelegt, wie wir Friedenspolitik machen können hier in diesem Land, wie wir hier wirklich Versöhnung auch hinkriegen und innerhalb von Europa so stark sein können, dass wir das auch in die Welt ausstrahlen können. Und was mir hier auch gefehlt hat, ist einfach so ein bisschen das Praktische. Ich habe immer gesagt, als ich gestern Abend gefragt wurde, und wie war es denn? Ja, das war wie eine Deutschlandfunksendung, nur dass wir sie eben auch live gesehen hat, die Leute. Mich hätte mir auch mal interessiert, was macht denn so jemand aus dem Auswärtigen Amt eigentlich, der da sitzt und strategische Kommunikation, also als Titel hier sitzt, oder was macht denn so eine Bundestagsabgeordnete, die im Auswärtigen Ausschuss ist? Also als Normalbürger oder schon sehr Interessierter oder auch Politischer, ich bin dann auch in einer Partei, habe da vielleicht ein größeres Vorstellungsvermögen, aber letztendlich weiß man es ja doch nicht. Mhm. Das würde ich mir wünschen, dass das vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr griffiger wird.
Wir schreiben uns das ins Hausaufgabenheft. Habe ich Ihre Hand gesehen? Ich halte es für Sie. Also,
Bianca Gericke, freie Journalistin. Was ich mitnehme, ist das Wort Identitätskrise der Journalisten in vieler Hinsicht. Aber auch die Zuversicht, dass wir darüber ins Gespräch kommen, welche Zugangswege wir eigentlich noch haben wollen, aber dass wir auch weitermachen müssen, dass wir unsere klassischen Medien eben öffnen müssen. Ich glaube, separate Welten, das habe ich jetzt auch aus dem Jugendforum mitgenommen, separate Welten, das ist jetzt die der 14- bis 29-Jährigen und das sind die, die alt sind und die haben nie wieder miteinander was zu tun, weil wir für jeden extra ein Medienformat entwickeln. Das darf nicht sein. Also ich denke, Abdelkarim gehört hier auch in jede, ja, gehört auch bei Anne Will auf den Platz und es ist nicht, es ist, und es gehört auch mal jemand unter 40 dahin. Mhm. Also wir sind, ich bin ja jetzt leider auch schon drüber, dieses immer, danke.
Aber Moment, wollen Sie das noch ins Mikro sagen?
Das sieht man nicht.
Ja. Aber dieses immer Vertretergruppen machen eben, sind auch unsere Identitäts- und Glaubwürdigkeitskrise.
Da geben Sie mir ein sehr gutes Stichwort, nämlich das der Echokammer. Die hat uns ja in den 2 Tagen öfter beschäftigt, diese Echokammer. Also ich kann mich an die junge Künstlerin erinnern, die hier auf dem Podium gesagt hat, dass sie immer das Gefühl hat, dass sie, steht da mein Name oder da hinten? Nee, ich glaube, da hinten steht er. So. Dass sie immer das Gefühl hat, dass sie sich ganz selbstreferenziell immer nur mit Menschen auseinandersetzt, die sowieso einen ähnlichen Hintergrund wie Sie haben oder eine ähnliche Meinung wie Sie haben, also wie man in so einen Spiegel spricht, so, ich glaube, sie hat es gesagt. Und dann habe ich bei der Gelegenheit irgendwie so über uns nachgedacht und gedacht, haben wir uns wieder hier mit dem, was wir hier gemacht haben, wieder so eine eigene Echokammer geschaffen? Gucken wir, sprechen wir wieder in unseren eigenen Spiegel, Herr Stoll?
Naja, wir können uns natürlich nicht auf einem solchen Forum mit allem befassen. Ich habe vorhin daran gedacht, Sie möchten gerne wissen, was macht eigentlich ein Diplomat, wenn er nicht hier rumsitzt. Ja, oder so. Gut, das kann man auch mal machen, dass man Erklärstücke macht, was treibt eigentlich ein Diplomat, wie sieht so ein Haus aus oder wie ist der Stand der Friedensforschung und so weiter und so weiter. Das war jetzt nicht hier das Thema. Ich würde erheblich widersprechen, wenn Sie sagen, dass wir Russland-Bashing treiben. Bitte? Okay. Das war dann nie unsere Absicht. Nein, was ist denn die Aufgabe des Journalismus? Und deshalb, was ist der Grund, warum wir überhaupt diese Veranstaltung machen? Weil wir nämlich, und gerade Stefan Detjen im Gespräch mit mir, so hat das eigentlich vor Jahren, wir haben uns immer wieder, wir beide waren in Köln und unsere Familie war woanders und dann hat man auch, dann lungert man lange im Büro herum, weil man nicht in die kalte Wohnung gehen will. Wir haben immer wieder darüber diskutiert, was verändert sich in dieser Gesellschaft, in der Wahrnehmung des Politischen? Was ist unser Teil daran, dass wir diese Gesellschaft erläutern, wie sie sich mit sich selbst befasst und entwickelt? Was können wir tun? Wir sind keine, wir lehnen beide, und das ist durchgängig, hoffe ich, auch bei allen Kollegen im Deutschlandradio so, die Rolle ab, dass wir diese Gesellschaft erziehen. Aber wir haben den Auftrag, so skrupelhaft wie möglich die Welt abzubilden. Was niemals, ich vermeide das bewusst das Wort objektiv, weil diese Objektivität ist ein Popanz, aber so skrupelhaft wie möglich wahrheitsgemäß die Welt abzubilden. Und dass wir uns immer wieder dessen in der Diskussion mit den Kollegen und in der Diskussion mit denen, für die wir arbeiten, versichern müssen, was machen wir? Was hat das für eine Wirkung, was wir machen? Was machen wir falsch? Auf wen müssen wir zum Beispiel, wen müssen wir wahrnehmen in anderen Wünschen? Das heißt nicht, dass wir jeden wahrnehmen in seinen Wünschen, die er an unserer Arbeit hat, aber dass wir uns in einer kritischen, selbstkritischen Diskussion befinden und das verstärken müssen. Was machen wir, warum machen wir es und was hat das für eine Wirkung? Und ich bin fest davon überzeugt, das nehme ich mit von dieser Veranstaltung auch. Wir werden sehr viel mehr, ich sage jetzt mal, aus dem Maschinenraum vermitteln müssen. Wir müssen der Öffentlichkeit darstellen, wie kommen wir zu Themen? Warum machen wir Themen? Wie diskutieren wir dann auch sehr kontrovers in den Redaktionen, wie wir diese Themen behandelt haben? Es gibt nach jedem Beispiel, nach jeder Frühsendung, wo zig Menschen interviewt werden, gibt es anschließend eine Sitzung der Redaktion, die selbstkritisch über diese Sendung diskutiert. Das gibt es in allen.
Ja? Ja, die gibt es. Stehe.
Das gibt es in allen Redaktionen. So, wir müssen den Menschen vermitteln, wie wir an unsere Arbeit herangehen und was wir tun. Wir müssen, ich kriege lächerliche E-Mails, die mir unterstellen, dass die Politik, Frau Merkel oder irgendein anderer mich morgens anrufen, um mir zu sagen, wie der Deutsche Radio zu berichten hat. Es ist gerade so lächerlich. Das gibt es nicht.
Wir haben ja diesen Satz gehört von Julian Reichelt, dass Sie sich bei der Bild-Zeitung genötigt fühlen und das auch bewusst tun, sich mitten in den Sumpf hineinzustellen, aber immer das Gefühl haben, sie müssten mit dem Kopf um rausgucken und das auch als Kampagne tun, also Refugees Welcome, diese Bild-Zeitung, die sich vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren überlegt hat, dass sie vieles anders machen will, vor allen Dingen, wenn es um ausländische Mitbürger geht. Ich versuche das jetzt mal ganz vorsichtig zu formulieren. Müssen wir als Deutschlandfunk, müssen wir uns da auch tiefer in den Sumpf stellen? Sind wir zu elitär? Sind wir zu selbstreferenziell, Herr Dethien?
Also ich finde, die Frage ist berechtigt. Hier hat ja auch jemand gesagt, das war jetzt wie sozusagen Reenactment Deutschlandfunk auf der Bühne. Meine spontane Antwort wäre, ja, okay, ja, das ist doch, wir sind Deutschlandfunk.
Ja.
Und wir sind sozusagen, haben bestimmte Geistesverwandtschaften mit Institutionen wie der politischen Bundeszentrale für politische Bildung oder der Bundespressekonferenz. Wir tun das nicht perfekt, wir müssen uns weiterentwickeln. Lehre für mich, bestätigt hier nochmal nach dem Panel gestern mit Jaffa Abdul Karim und Orvan Irabia, natürlich, wir brauchen die Leute, wir brauchen gerade in unserem Programm, das ist nur eine ausgesprochen deutsch-deutsche Geschichte hat. Wir haben uns lange damit beschäftigt in unserem Haus. Da kann man viel, viel erzählen, ostdeutsche und westdeutsche Journalisten miteinander zu integrieren. Aber jetzt müssen wir ganz andere Leute integrieren. Die müssen bei uns in die Redaktionen kommen, viel, viel mehr. Andreas Weber, unser Programmdirektor, hat das mit auf die Agenda gesetzt. Wir gehören auch zu denen, die jetzt rumlaufen und sagen, wo sind denn die jungen Journalisten mit Migrationsgeschichten? Kommt zu uns, und das haben wir, können uns auch anschreiben. Da sind wir nicht die Ersten, die das tun. Da sind wir eher ein Stück hinten dran in unserem Sender. Das hat aber auch Erklärungen. Das hat Gründe in unserem eigenen Haus. Also das ist eine Bestätigung, die nehm ich für mich mit raus. Wenn Sie sagen, müssen wir in den Sumpf reingehen, was für mich wirklich als Journalist existenziell wichtig ist. Und für mich hat sich mein journalistisches Lebensgefühl im letzten Jahr noch mal ganz dramatisch, aber in den vergangenen 3, 4, mittlerweile fast 5 Jahren, die ich jetzt wieder an dieser Stelle bin, extrem verändert. Ich kam zum ersten Mal 1999 hier nach Berlin, um hier als Parlamentskorrespondent zu arbeiten. Da kam ich aus Karlsruhe, wo ich vorher als Korrespondent für unser Haus beim Bundesverfassungsgericht gearbeitet habe. Da war Dieter Grimm noch am Verfassungsgericht, der vorhin hier war. Und ich habe das oft und immer wieder mit den Worten geschildert, diese Erfahrung damals, das war wie ein Kammermusiker, der in ein schrilles Blechbläserensemble versetzt wird. Das war ein Kulturschock, als ich hier ankam in Berlin und hier auch an dieser Stelle hier diese damals auch besonders aufgeregte, nach dem Regierungs- und Parlamentsumzug aufgeregte politische Kommunikation erlebt habe. Und mir ging das so, dass ich nach ein paar Jahren dann so ein Gefühl hatte, ich muss da mal Abstand nehmen, und habe dann etliche Jahre was ganz anderes andere Dinge in unseren Sendern gemacht. Jetzt bin ich hierher zurückgekommen und habe diese Gefühle, die mich damals abgeschreckt haben, nicht mehr. Ich nehme bestimmte Dinge, die ich damals sehr kritisch an dem politischen Journalismus gesehen habe, nicht mehr so wahr. Zum Beispiel die Tendenz zum Zynismus. Das hat mich damals erschrocken oder hat mich genervt dann, dass so gerade viele ältere Kollegen so durch die Gegend liefen und sagten, boah, Minister zurückgetreten, habe ich schon 5-mal erlebt, Regierungswechsel dauernd, habe auch schon 10-mal erlebt. Zynismus, alles ins Lächerliche ziehen oder so eine Abgeklärtheit. Das ist total, empfinde ich, ist weg. Sie kommen heute, finde ich, hier mehr, als ich das jemals erlebt habe, mit jedem, mit Journalisten, mit Politikern, in 0,nix, in sehr ernsthaftes Gespräch. Wenn Sie einem sagen, wie geht's Ihnen, wie empfinden Sie so unsere Zeit, dann können Sie auch mit Leuten, die schon eine Menge erlebt haben, Volker Hauff sitzt hier und hört die ganze Zeit aufmerksam. Also ich meine, Sie haben auch schon dramatische Zeiten in der Politik erlebt, aber dieses Bedürfnis, sich darüber auszutauschen, was ist hier, in was erleben wir eigentlich für einen Umbruch, was kommt hier ins Rutschen, was ist los in unserer Zeit, was macht dieses Gefühl, dass der eine als Krisengefühl, der andere als ein Umbruchsgefühl schildert. Ich habe gestern Identitätskrise gesagt, was macht das eigentlich aus, was ist das? Da kommt man, finde ich, mit vielen Leuten sehr schnell, sehr ernsthaft ins Gespräch. Und das ist die Intention von dem, was wir hier machen wollen, sozusagen die Räume für dieses ernsthafte Gespräch schaffen, das finde ich für uns alle, für mich als Journalist zurzeit existenziell wichtig ist, sonst könnte ich den Job so nicht machen. Mhm. Die Frage, die ich jetzt abschließend reinstelle, ist, kann man dieses ernsthafte Gespräch führen und wie weit kann man den Bogen der Spannung und der Polarisierung in so einem ernsthaften Gespräch führen? Das ist eine Frage, die ist auch nach dieser Konferenz für mich noch offen. Die Frage, wenn wir über Außenpolitik reden, wäre das dann gut gewesen, einen Kollegen von RT Deutschland hierher zu setzen? Mhm.
Ja.
Sozusagen, wir merken ja, wir programmieren hier was und merken, ein Podium zu machen und einen FDP-Mann neben einen linken Politiker zu setzen. Einen Vertreter des Auswärtigen Amts neben einen aus einem Grassroots-Policy-Think-Tank zu setzen. Einen Bild-Chefredakteur neben den Alt-68er Micha Brumlik zu setzen. Das bildet Spannungen ab, aber noch längst nicht das Maß der Spannungen, die wir in unserer Gesellschaft haben, der Polarisierung, die wir haben. Mhm. Und wie wir da ein Format schaffen, um sozusagen unter Integration dieser Spannungen bis wohin sind die integrationsfähig, das ernsthafte Gespräch zu führen, das ich für so wichtig halte, das, glaube ich, ist die zentrale Frage, ist eine existenzielle Frage für uns, die auch heute noch nicht beantwortet ist.
Was haben Sie sich fürs nächste Mal vorgenommen, wenn es denn ein nächstes Mal gibt, Herr Krüger?
Also ich finde erstmal prinzipiell ist wichtig, und das unterscheidet uns ja von den Echokammern in den sozialen Netzwerken, von denen wir da immer sprechen, dass man sich eine Auszeit nimmt, um zu bedenken, was tun wir eigentlich in unserer Profession, und dabei durchaus selbstkritisch sich mal vor Augen zu führen, wo ist man unterwegs, mit welchen Instrumenten ist man unterwegs, erreicht man eigentlich seine selbst gesteckten Ziele. Und die Erkenntnis ist eigentlich die, dass es darauf keine sozusagen einmütige Antwort gibt. Und das unterscheidet uns eben von den Echokammern, die wir als solche im Netz ja bezeichnen, wo es eigentlich immer um die sozusagen Selbstbespiegelung der eigenen Position geht, die Bestätigung der eigenen Position. Und ich finde schon, dass man diese, sagen wir mal, Pluralität in unserem Diskurs, die man auch herstellen muss, als sozusagen markanten Unterschied zu dem, was sozusagen im antipluralistisch verfassten Populismus sozusagen unterwegs ist, markieren muss. Mhm. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Insofern finde ich, ist das, was wir hier machen, keine sozusagen Echokammer, kein Selbstbespiegeln in dem Sinne, wie wir es kritisieren, sondern durchaus sozusagen eine Form von Selbstreflexion. Und Selbstreflexion gehört zu einem Qualitätsjournalismus und zu guter politischer Bildung erstmal dazu. Und dann gehört natürlich auch dazu, dass wir uns überlegen, ob die Kontroversen, die wir konstruieren, überhaupt die Pluralität in der Gesellschaft widerspiegeln. Mhm. Mir ist das mehrfach sozusagen bei dieser Konferenz deutlich geworden, dass sozusagen Pluralität in der Gesellschaft sich in den Medien, auch in der politischen Bildung, nicht hinreichend widerspiegelt.
Eine der Teilnehmerinnen hat ja eben gesagt, das fand ich sehr spannend, dass, wenn ich das jetzt, ich vergebe es verkürzt wieder, aber ich glaube, so haben Sie es gemeint, dass Ihrer Meinung nach Bildung gut gegen Framing hilft.
Ja, in jedem Fall keine Propaganda. Also es gibt einen Unterschied zwischen Informationsvermittlung, Propaganda und Bildung. Bildung hat einen anderen Anspruch, als einfach nur sozusagen das Gegenteil von dem zu sagen, was behauptet wird.
Sind wir da gut genug?
Na, ich glaube sozusagen, in der Bildung ist man nie gut genug.
Nie genug Bildung.
Auf der anderen Seite sozusagen ist ja schon der Einwand formuliert worden, haben wir eigentlich das, was wir mit politischer Bildung, zeitgeschichtlicher Bildung beschreiben, im Bildungsbetrieb der letzten 15 Jahre viel zu klein geschrieben und klein geredet. Der PISA-Prozess, der stattgefunden hat, hat einfach sozusagen das Leitbild des Homo economicus in den Mittelpunkt gerückt. Das ist gut für dich, lieber Schüler, liebe Schülerin, wenn du alle Sprachen kannst, wenn du die Naturwissenschaften beherrschst. Um Politik und Geschichte musst du dich nicht so sehr kümmern. Das sind sondern zu komplexe, zu widersprüchliche Angelegenheiten. Aber es kommt eben in einer offenen demokratischen Gesellschaft gerade nicht darauf an, nur also die Schülerinnen und Schüler zuzurichten für den Arbeitsmarkt, dass sie funktionieren, möglichst wenig widerspenstig sind, sondern es kommt auch darauf an, dass sie sozusagen als politische Wesen in Erscheinung treten. Und dieses auf sehr verschiedene Art und Weise. Unsere Gesellschaft zeichnet ja aus, dass sie vielfältig und plural ist. Und bei diesen aktuellen Framings, und da fand ich Frau Wehlings Thesen doch schon sehr hilfreich, springen wir viel zu oft über Stöckchen, die uns hingehalten werden. Nehmen wir die AfD als Beispiel. Bei der AfD diskutieren wir doch landläufig am liebsten sozusagen über das Stöckchen Islam und Religionsfreiheit, was uns da mal hingehalten wird. Als wenn es nicht ein Grundgesetz gibt, wo Religionsfreiheit festgeschrieben ist. Aber hat jemand schon mal in den Medien ausführlich über die Position der AfD zur Pflegeversicherung nachgedacht und wie diese Positionen ins Programm gekommen sind? Das sind nämlich immer noch die nicht weiter bearbeiteten Positionen der Lucke-Fraktion in der AfD. Sehr neoliberale Positionen, Privatisierung von Sozialversicherungssystemen, die dahinter stehen. Das ist sozusagen, dieses Framing könnte offensive politische Bildung, dieses könnte offensiver sozusagen investigativer Journalismus auch mal auf die Tagesordnung setzen, anstatt uns immer sozusagen durch den Zirkus treiben zu lassen mit Themen, die wirklich eigentlich kontra laufen gegenüber den Bildern von Gesellschaft, die wir eigentlich in der Mehrheit haben. Es gibt zurzeit eine laute Minderheit und die treibt sozusagen die leise Mehrheit vor sich her. Und ich finde, das kann nicht sein. Da muss man sozusagen als selbstbewusster politischer Bildner, Bildnerin, als selbstbewusster Journalisten, muss man einfach sich überlegen, mit welchen Strategien man sozusagen da interveniert und auch eine andere öffentliche Debatte aufmacht. Sonst sozusagen kriegen wir es mit einer internationalen des Rechtspopulismus zu tun und werden uns in ein paar Jahren die Augen reiben.
Wenn Ihnen nicht noch was auf der Seele brennt, würde ich den Sack jetzt zuschnüren. Ah, da vorne haben wir noch mal. Sind die? Also ich glaube, da können wir alle in Bezug auf die Inhaltevermittlung noch vieles, vieles mitnehmen, vieles lernen, da bin ich ganz sicher. Mir hat sehr gut gefallen, was wir gemacht haben jetzt in den anderthalb Tagen. Ich hoffe, Ihnen auch. Mein Auftrag ist erledigt. Ach, da vorne, Herr
Bild. Ich würde gerne einfach nur zum Schluss mich nochmal bei allen, die mitgeholfen haben, diese Tagung zu organisieren, bedanken. Okay. Bei der Bundeszentrale für politische Bildung, die wir das nicht hätten machen können, bei Thomas Krüger, bei Asir Öztürk, die, wo sitzt sie? Dort sitzt. Und ihrem Team, beim Organisationsteam von Anja Ostermann und LabConcepts, das ist der Begriff, den Sie immer wieder mal vielleicht gehört haben, die haben das alles hier auf die Beine gestellt. Bei den vielen, die im Deutschlandradio mitgewirkt haben, da stehen unsere Techniker, Tanja Bogdan sitzt, glaube ich, jetzt oben im Büro. Das sind Leute, die haben seit vielen Monaten neben vielen, vielen anderen Aufgaben daran gearbeitet, das mitzustemmen. Da sitzt Roswitha Kreuzmann und das Team der Geschäftsstelle der Bundespressekonferenz, die das mit ermöglicht haben. Also vielen Dank an alle und natürlich auch vielen Dank an Bettina Schmieding, die uns 3 Tage hier durch diese Konferenz moderierend begleitet hat. Herzlichen Dank. Ja.